Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, die da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Besucher, Besucherinnen von nah und fern. Die Kamera schwenkt über die Szenerie. Eine lange Einstellung, langsam und tastend, unbarmherzig, tastet sie den gleißenden Boden ab. Sand, Hügel, Berge, gelb, gleißend eben und schließlich Sonne. Gelb, ebenfalls grellgelb, überblendet in der Kamera, sehr heiß also, sehr unwirtlich, sehr Wüste. Indem die Kamera heranzoomt, trifft das Auge auf den ersten Protagonisten dieser Szene. Laufend, stolpernd, strauchelnd, offensichtlich gebeutelt von der Zumutung dieser vom Geist veranlassten Fastenübung. 40 Tage eben. Unweigerlich kommt nun die zweite Person ins Bild, die Gegenfigur. Wahlweise die Schlange, als rot bekleidete Frau oder als irgendwie zwielichtiger Ganganführer im schwarzen Mantel. Irgendwie nicht so gebeutelt wie die andere. Die Erzählung von Jesus in der Wüste und der Versuche des Bösen, ihn für sich zu gewinnen, ist ein so anschauliches Drama, dass sie ungezählte Male filmisch wieder und wieder in Szene gesetzt wurde. Inszeniert in allen Facetten als Kampf des Bösen gegen das Gute, als Kampf des Willens über die Macht der Verführung zur Macht. Vielleicht haben auch Sie solche Szenen vor Augen. Und in dieser auf die Spitze getriebenen Dramatik verfällt diese Szene manchmal in etwas Banales, fast Lächerliches. Oder aber sie kann eine soghafte Dramatik bekommen. Die Dramatik dieser Szene, die mich manchmal tatsächlich vom Ablauf immer wieder so fesseln kann, dass ich mich frage, obwohl ich ja weiß, wie es ausgeht, wird er es schaffen, Nein zu sagen? Wird er es abstreifen können, sich freimachen können von dem Sog des Versprochenen, ja von der bildhaften Vorstellung des so leicht zu habenden Brot, Rettung, Macht? Freimachen vom inneren Wunsch, des inneren Lechzen nach dem Gewünschten. Und dieser Gegenspieler, er tastet so zielsicher die Bedürfnisse ab, wo er die Schwächen im Gegenüber erkennt, um sich schließlich zu konzentrieren auf die eine große Frage. Macht überschlicht alles. In der einen großen Frage, Macht über alle Reiche in Himmel und auf Erden. Unkontrollierbare, absolute Macht also. Die Szene in der Wüste greift vielleicht das unerträglichste Urdilemma von Menschen auf. Zu wissen, was gut und richtig, was gut ist und was böse ist, aber versucht zu werden, herausgefordert zu werden und aus diesem Wissen der Unterscheidung nicht immer und viel zu oft die falschen Konsequenzen zu ziehen. Und der Opener schließlich, dass dieses Dilemma seinen Lauf nehmen kann, ist die Frage, nein, eigentlich nicht die Frage als solche, sondern der als Frage getarnte Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott das wirklich gesagt? So beginnt die Geschichte der Menschen in der Bibel gleich mit dem ersten Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? Und führt fortan zur menschlichen Verantwortung über gutes und böses Handeln. In der Geschichte hier und der Versuchung zum Bösen und zur unkontrollierbaren Macht steht wieder der Zweifel am Anfang. Getarnt in der Frage, bist du wirklich Gottes Sohn? Genau hier setzt der Hebel der Versuchung an. Bist du wirklich? Bist du wirklich? Das langsame Einsickern der eigenen Angst, dass es nicht stimmen könnte. Hier müssen wir vielleicht in der Geschichtenerzählung, so wie Matthäus diese Geschichten anordnet, ein Kapitel zurückgehen. Wie kam der Versucher, der Teufel, wie er hier beschrieben wird, in der Logik der biblischen Erzählung darauf, genau mit dieser Frage das Versuchungsdilemma zu eröffnen? Denn unser Predigttext, den Sie vorhin gehört haben in der Evangeliumslesung, schließt unmittelbar an die Erzählung von Jesu Taufe an. In der Geschichte hatte Johannes Jesus im Jordan getauft und im Prozess dieser Taufe tut sich der Himmel auf und die Stimme proklamiert: Dieser ist mein geliebter Sohn. Oder dieser ist einer, den ich liebe, wirklich liebe. An ihm habe ich Wohlgefallen. Oder in einer anderen Übersetzung: Ihm gilt meine Zuneigung. Was war wiederum vorher geschehen? Was hatte dieser Jesus getan, dass diese unglaublich große Proklamation hier aus dem Himmel kommt? Und um ehrlich zu sein, die schlichte Erkenntnis: Jesus hatte dazu laut Matthäus nichts, absolut nichts getan oder geleistet. Als Erklärung für die Taufe, warum sie so am Anfang kommt, habe ich als Kind im Kindergottesdienst immer gehört, dass Jesus eben erstmal getauft sein müsse, damit er was Gutes machen kann. Also erstmal ein spiritueller Kraftboost und vor allem so etwas wie eine göttliche Berechtigung, damit er dann die Wunder tun kann. Da wurde also immer geguckt, was auf dem Weg war zu kommen, was zu tun sein würde. Und nicht umgekehrt, dass zum Zeitpunkt der Taufe noch nichts getan und geleistet war. Und erst jetzt wird mir deutlich, dass man das eben auch anders lesen kann: erst die Zusage des Geliebtseins am Anfang, ohne Leistung, ohne Geschaffenes, ohne Erkämpftes. Just so. Geliebtes Wesen. Deshalb also absolut bedingungslos, weil Jesus bisher nichts gemacht hatte, nicht gehandelt, nicht geheilt, nicht gepredigt hatte. Und das, wenn ich das wiederum ernst nehme in der Zusage als Liebe, fordert mich nun wirklich heraus. Nämlich, dass Gott uns, ja sie, dich, liebt, ohne alles. Ohne alle Vorbedingungen. Aber was genau bleibt dann aber noch? Was genau sieht Gott dann? Was und wem genau gilt dann diese Liebe in mir, wenn nicht mir mit all dem, worauf ich doch so gerne und auch aus guten Gründen stolz bin? Mit anderen Worten: Gott interessiert vielleicht überhaupt nicht, dass ich mir in meinem Fall als Beispiel die Seele aus dem Leib laufe, um irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen. Mit anderen Worten: Gott interessiert überhaupt nicht, dass ich diese großartige Ereignis oder diese schwierige Verhandlung gut geschafft habe, dass ich diese gute Zeugnisnote geschafft habe, dieses großartige Projekt wirklich super gestemmt habe. Alles, wofür ich, auch damit ich mich selbst achten kann, so gekämpft habe, interessiert Gott in dieser Weise nicht. Ich glaube schon, dass Gott das alles interessiert, aber dass alles das nichts mit der Frage zu tun hat, ob du in Gottes Augen liebenswert bist. Gott liebt, in anderen Worten, den Teil an mir, den ich vielleicht nicht so attraktiv, nicht so liebenswert, nicht so wertvoll, charismatisch, klug, machtvoll, schnell oder klug gemeistert, geschafft habe, sondern eben diesen anderen Teil, ungeliebt, den Unfertigen. Diese Seite von mir, die in dieser Realität sich vielleicht nach Liebe sehnt, aber ganz ehrlich, attraktiv ist es vielleicht nicht so, dass genau dieser Teil Gott meint und sagt: Du bist in meiner Liebe wirklich gemeint. Und ganz ehrlich, auch wenn dieser Teil an mir vielleicht nicht der attraktive ist, es ist aber vielleicht doch der, der so dringend nötig ist. Denn wer guckt schon dahin, wenn es nicht schön, erfolgreich, wunderbar ist, sondern vielleicht falsch, unpassend, ja, gebrochen ist? Gottes radikale Liebe bis zur Wurzel eine Herausforderung, eine echte Herausforderung und keine leichte. Und exakt dann, wenn das im Spiel ist, so verletzlich, dann scheint es, und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte der Verführung durch den Teufel, dann kommt sofort und unmittelbar das Böse in Form der machtverführenden Versuchung auch ins Spiel. Und dann geht es eben direkt weiter, Jesus in der Taufe, die volle Breitseite der Liebe im Ungeliebten. Und bevor es hier zu gut oder zu einfach werden könnte, führt der Geist ihn gleich an den Ort in Bedingungen, wo Jesus jeden Schutzes und jeder Selbstverständlichkeit, ja und offenbar jeder Kraft beraubt ist. Nach 40 Tagen bleibt nicht viel von der Kraft, nicht viel von dem, was einen stark und unüberwindlich macht. Und wenn die Versuchung zum Bösen leichtes Spiel hat, dann beginnt sie mit der maskierten Frage: Wenn du Gottes Sohn bist. Mit diesem Wenn hebelt der Zweifel so geschickt genau die Zusage Gottes seiner radikalen Liebe aus. Die Versuchung scheint genau dann einzusetzen, wo die Zusage, du bist geliebt, in einer Wenn-Dann-Konstruktion verdorben wird. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Oder anders formuliert, beweise, dass du geliebt bist. Und du vor lauter Angst, es könne tatsächlich nicht der Fall sein, in den Teufelskreis des Beweisenmüstens verfällst. Verdorben die Zusage der Liebe, ohne Leistung geliebt zu sein. Wenn du ein echter Mann bist, dann. Wenn du dich traust, dann. Wenn du eine wirkliche Frau bist, dann. Wenn du eine gute Tochter bist, wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist, wenn du eine gefeierte Größe bist, dann. Verdorben die bedingungslose Zusage Gottes. Du bist es, du geliebt. Du bist es, die ich liebe. Ihr seid es, die ich liebe. Wenn, dann. Die Grundkonstruktion des Versuchers. Gefangen in dieser Wenn-Dann-Konstruktion weitet der Versucher das Machtfeld mit jedem Angebot weiter aus, vom Brot zur übernatürlichen Rettung bis zur Weltherrschaft. Aus dieser Dynamik schließlich bricht Jesus frei. Aus dieser Dynamik bricht Jesus in der Erzählung aus, indem er sich genau auf Gottes Bekenntnis zur leistungslosen Liebe zurückbezieht. Du sollst anbeten deinen Gott, der gerade die Liebe zugesagt hat. Das ist kein Plädoyer für Schwäche oder gar Ergebung gegenüber weltlichen Mächten oder Machtgebaren. Viel zu oft missbraucht und ausgenutzt, mit Füßen getreten und mit gewaltsamer Macht ausgenutzt. Aber in einer Spirale von Macht und Gewalt ein Paradoxon des Widerstandes, das mich selbst unglaublich herausfordert. Mitten in dieser Herausforderung die Frage, warum in dieser Woche besonders, was mich besonders berührt, warum zum Beispiel Alexander Nawalny sich für einen Weg, diesem Gewaltsystem zu trotzen, wieder und wieder entschieden hat. Und da ist das Ahnen, dass die Kraft, diesen Teufeln der Machtversuchungen zu verstehen, nicht aus dem kommt, was ich an Fähigkeiten um mich herum angehäuft habe, sondern aus der Tatsache der Liebenswertigkeit meiner selbst, die mir in Gott begegnen kann. Dass diese Liebe das 1% mehr an Mut und Widerstand ist, als ich Angst habe. Du bist geliebt. Viel deutet darauf hin, dass das Widerstehen gegenüber dem Widersacher und das Widerstehen gegenüber den unglaublichen Machtangeboten oder Rettungsfantasien, den verderbenden Wenn-Dann-Konstruktionen, keinesfalls aus der Stärke kommen, sondern aus der Schwäche. Einer Schwäche, weil ohne Leistung, ohne Erreichtes, ohne machtvolles Gebaren, ohne kluge Erörterung, ohne starke Waffen, sondern eben aus dieser Schwäche, dem Verlust all dieser kraftvermittelnden Statussymbole. Schlicht und abgestreift aus dem gewissen Wissen der bedingungslosen Liebe, die mir, die dir gilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.